Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Was wäre, wenn ich euch sage, dass ihr mit 100% Bio, pflanzlicher Küche und fairen Löhnen nicht nur die Welt rettet, sondern auch 70% weniger CO2 ausstoßt und dabei wirtschaftlich erfolgreicher seid als eure Marktbegleiter? Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute spreche ich mit einer Frau, die bereits vor 25 Jahren begriffen hat, was viele von uns heute, und so ehrlich müssen wir leider sein, was viele von uns heute noch lernen müssen. Nachhaltigkeit ist kein Kostenfaktor, sondern ein Erfolgsfaktor. Martina Vogel betreibt das Vogelhaus in Konstanz, ein Café und Kaufhaus, das mit 100% Bio, pflanzlicher Küche und wissenschaftlich fundiertem Nachhaltigkeitskonzept nicht nur zahlreiche Preise gewonnen hat, sondern auch beweist, gute Werte sind gutes Business. Wie sie das geschafft hat und warum sie findet, dass die Mehrwertsteuersenkung im kommenden Jahr in der Gastronomie an Bedingungen geknüpft werden sollte, das klären wir heute. Hallo und herzlich willkommen, liebe Martina. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Markus, schön, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr.
Und wir hatten ein ganz besonderes erstes Gespräch. Ich war nämlich, als wir telefoniert haben und gesagt haben, wir müssen uns zu einem Podcast verabreden und wir müssen über diese Themen sprechen. Da reicht nicht ein Podcast, sondern wir müssen, eigentlich müssten wir drei aufnehmen. Da war ich gerade in Norwegen, habe meinen Roadtrip gemacht und als wir beide am Telefon waren, wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Der Elch. Und ich so, Martina, ich muss auflegen. Ich habe einen Elch gesehen.
Das ist mir gut in Erinnerung geblieben.
Ja, und dann bin ich rechts rangefahren und dann bin ich zurückgefahren und habe den Elch dann leider nicht mehr wiedergefunden. Aber das war mein erster Elch auf dieser Norwegen-Reise. Also nicht mein erster Elch, aber auf dieser Norwegen-Reise mein erster Elch. Und das ist immer sehr aufregend. Und wir haben damals in Norwegen, glaube ich, eine Stunde gesprochen. Und wir kamen eigentlich gar nicht mehr aus dem Quatschen raus. Ich meine, für mich war es okay, ich hatte Zeit, ich saß hinterm Steuer, deswegen für mich war das fein. Aber wir haben aus unserem Gespräch heraus, haben wir drei Themen, haben sich herauskristallisiert, worüber wir in dieser Folge sprechen wollen. Und ich würde jetzt mal die Hörer und Hörerinnen, würde ich einmal abholen und dass die wissen, was kommt denn heute auf sie zu. Also wir haben damals gesprochen, haben gesagt, als erstes möchten wir gerne sprechen über die Transformation, also dein Weg zu einem nachhaltigen Gastronomiebetrieb. Wie hast du das gemacht? Wie sind deine Erfahrungen? Das zweite ist Nachhaltigkeit als Recruiting und Employer Branding Tool. Ja, wie kriege ich dadurch neue Mitarbeiter? Habe ich dadurch die Möglichkeit, endlich dieses Mitarbeitersuchen ad acta zu legen? Und das dritte Thema, was wir hatten, und das finde ich besonders spannend, ja, die Mehrwertsteuerreduzierung mit Nachhaltigkeitsauflagen. Was sind deine Ideen und wie stehen wir grundsätzlich dazu? Das sind die drei Themen und ich freue mich sehr, mit dir zu quatschen.
Ich freue mich auch.
In der Anmoderation habe ich erzählt, wissenschaftlich fundiertem Nachhaltigkeitskonzept. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass wir seit vielen Jahren über die Firma Eternity, die in Zürich ihre Heimat hat, unsere Speisen berechnen lassen auf CO2-Äquivalente. Das heißt, dass die in ihrer Datenbank unsere ganzen Rezepturen eingespeichert haben und wir einmal im Monat die Kassenstatistik zur Verfügung stellen. Daraus wird unser CO2-Abdruck errechnet für die Speisen und Kuchen, die wir da einreichen und mit circa 140 anderen Restaurants verglichen. Und da kommt seit Jahren, also anfangs hatten wir so 63-65% Einsparung und mittlerweile sind wir konstant bei 70. Das scheint jetzt auch das Ende der Fahnenstange zu sein, weil das hält sich konstant seit Jahren. Und ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Würde von heute auf morgen die ganze Gastronomie schon mal auf ein ganz stark pflanzenbasiertes Angebot setzen, dann würden wir in die Richtung der Pariser Klimaschutzziele kommen. Dann noch der Effekt dazu, die Menschen zu inspirieren mit diesem Angebot. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, wie da die Post abgeht. Also große Empfehlung, macht das, denn die Gäste können quasi bei uns vertrauen, dass das, was wir sagen und das, was wir tun, wirklich einen Impact hat.
Ich finde auch immer, dass man sich davon löst, das als Bürde zu sehen. Also häufig hat man ja dann gehört, gerade in den letzten Jahren, oh, was sollen wir denn sonst noch machen und was will man uns sonst noch auferlegen, sondern einfach mit Stolz und Begeisterung sagen, was wir ermöglichen können, was wir für eine Macht eigentlich haben und wie wichtig unser Beruf, unser Berufsbild, unser Tun ist, das einfach mal mit Stolz zu sehen und nicht als Bürde. Das finde ich, sollte man mal aus einer anderen Perspektive betrachten.
Ja, und ich meine, mit so einer wissenschaftlichen Begleitung, die jetzt, wenn die mal installiert ist, ist das ein Aufwand von einer halben Stunde im Monat, würde ich mal sagen. Da wertet man ja auch den ganzen Beruf oder das ganze Erscheinungsbild auf. Und ich meine, ich hatte noch nie Probleme, nicht ernst genommen zu werden als Gastronomin, egal in welchen akademischen Kreisen. Wir arbeiten mit Hochschulen zusammen. Aber das kommt natürlich auch, weil wir so denken.
Der Manuel von Eternity, der war tatsächlich mal im Küchenhelden-Podcast zu Gast und da haben wir auch darüber gesprochen.
Ja, großartiger Mensch.
Schöne Podcast-Folge und der hat auch Feuer. Also der hat richtig Bock auf sein Thema. Der macht das nicht nur, weil es Business ist, sondern der steht dahinter. Hat man in jeder Sekunde des Podcasts gespürt. Ich verlinke die Podcast-Folge mal in unseren Shownotes. Dann können die Hörer und Hörerinnen, die Lust haben, auch da gerne mal reinhören. Zum Thema Eternity, du hast ja jetzt die Möglichkeit, dann auszuloben, also zu deklarieren, okay, wenn du das Gericht isst, dann hast du XY CO2-Ausstoß. Hat sich das Gästeverhalten dadurch verändert? Also, dass die dann sagen, okay, ich bestelle jetzt mal was anderes oder ich verhalte mich auch grundsätzlich zu Hause irgendwie anders?
Bei uns funktioniert das System nicht ganz so, wie sich das Eternity denkt, weil wir ja ein Restaurant, Bistro, Café sind, wo komplett pflanzlich arbeitet. Das heißt, an jedem Gericht ist diese Auszeichnung dran, dass wir weniger als die Hälfte oder eben zwei Drittel, ich glaube, sie definieren es immer weniger als die Hälfte und dann gibt's diese Auszeichnung für ein Gericht. Das heißt, bei uns in einem Restaurant, das in so einem Transformationsprozess steckt, wo vielleicht immer wieder ein Gericht zusätzlich veganisiert wird, wie wir dazu sagen, oder in eine Pflanzenversion gebracht wird, da kann man natürlich mit diesen Auszeichnungen feststellen, wie reagieren die Gäste. Bei uns haben sie keine andere Wahl, was ich ja toll finde, weil ich nehme den Leuten wirklich diese Gewissensentscheidung ab. Bei uns können sie nur klimafreundlich und tierfreundlich essen.
Läuft bei euch also schon zu gut.
Ja.
Aber ich find's auch immer wichtig, also wenn man jetzt Eternity nutzt oder wie man das auch immer darstellt und das transparent nach außen trägt. Ich finde es aber auch immer wichtig bei Betrieben, wo es jetzt noch Optionen gibt, dass man sagt, okay, bei uns gibt es jetzt auch noch irgendwo das Fleisch oder irgendwas anderes, was halt nicht die grüne Markierung bekommt auf der Speisekarte. Ich finde es auch immer wichtig, den Gast auch so ein bisschen mit in die Pflicht zu nehmen, in die Verantwortung zu nehmen, dass er weiß, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Ich kann mich jetzt so oder so entscheiden. Das ist auch wichtig.
Ja, und auch die Geschichte dazu erzählen. Also Storytelling ist ja in aller Munde. Und ich meine, was gibt es für eine schönere Geschichte, als zu erzählen, du hast hier ein super leckeres Gericht, das auch noch nachhaltig ist, das tierfreundlich ist, das den Bio-Gedanken unterstützt, damit die Fruchtbarkeit unserer Erde enthält. Also das ist doch eine Geschichte, die man sehr, sehr gerne erzählt und hört auch als Gast.
Lass uns mal über dich und das Vogelhaus sprechen. Das gibt es also jetzt schon seit 25 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. War das von Anfang an so nachhaltig ausgerichtet oder gab es irgendwo mal so einen Wendepunkt?
Also Nachhaltigkeit und, sagen wir mal, diese Corporate Social Responsibility, die habe ich von Anfang an dort integriert. Ich war viele Jahre Franchise-Nehmerin von The Body Shop und es war ein Unternehmen, was in den Anfängen, später hat sich das völlig ins Nichts aufgelöst, aber in den Anfängen war das eine fantastische Schule für mich, dass eben soziale Verantwortung für ein Unternehmen der entscheidende USP sein kann. Also warum kaufe ich ein Duschgel? von der Qualität her ist es so gut wie viele andere. Aber da gibt es noch einen Punkt dazu, nämlich soziale Verantwortung, die das Unternehmen einnimmt. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch wie wichtig ein Corporate Design ist, das also wirklich konsequent durchzuhalten, nach außen zu tragen und eine Marke zu etablieren. Und dann habe ich versucht, diese Gedanken im Vogelhaus anzuwenden. Und das hat sich so Schritt für Schritt entwickelt. Wir waren von Anfang an vegetarisch ausgerichtet mit so ein paar Kleinigkeiten. Ein BLT-Sandwich gab es da, also mit einem Speck drauf. Und dann hatte ich aber wie so ein Aha-Erlebnis mit einer Mitarbeiterin, die mir erzählt hat, dass sie jetzt vegan leben würde. Das ist vor 13, 14 Jahren gewesen. Und dann sage ich, komm mal her, erzähl mir mal, warum. Und dann, also das war wie so ein, ich habe gedacht, mein Gott, jetzt bin ich schon so alt geworden und habe diese Dramatik und diese Problematik der Milchkühe, der Hühner, das habe ich noch nicht so erkannt. Bin losgegangen, habe mir Literatur geholt. Eine Woche später war klar, da starten wir. Und dann haben wir angefangen, im Verlauf von 2, 3 Jahren wirklich alles umzudrehen. Sprich, wir haben nach und nach die ganzen tierlichen Zutaten eliminiert und sind umgestiegen auf rein pflanzliche Gerichte. Und da kam dann im Tun die Erkenntnis, was für ein Klimaauswirkungen Tiere haben. Da hatte ich mich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Und damit argumentieren wir heute deutlich mehr als mit der Tiergeschichte, weil das Klimathema kann man so neutral in Zahlen fassen. Und das heißt, da bleiben wir immer auf einer Ebene der Beweisbarkeit sozusagen. Weil ich finde, ein Punkt, der mich gerade sehr beschäftigt und immer mehr stört, ist diese Greenwashing-Manie, die in allen Branchen um sich greift. Man merkt, dass das bei den Leuten gut ankommt. Und redet über die 5%, die man da was Tolles macht und lässt die 95%, wo man im völligen Allerweltsstandard unterwegs ist, die lässt man unter den Tisch fallen. Und das will ich eben nicht haben. Wir reden über Dinge erst, wenn sie wirklich gut sind.
Ja, die reden dann, also viele, die das dann halt wirklich als Marketing missbrauchen, die reden dann von diesen 5%, als wären es 95%. Und das finde ich halt immer schwierig, ja. diesen Schein zu erwecken. Und das kommt halt nicht aus dem Herzen. Also die Leute wollen es nicht wirklich oder sie so unternehmen. Und das, finde ich, merkst du auch. Und das lässt sich auch ganz schnell entlarven. Mein Impact oder mein größter Impact, der jetzt auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe vor ein paar Jahren, ich muss jetzt was tun. Ich kriege es ernährungstechnisch, ist es für mich ein schwieriger Weg. Ich brauche da Zeit, aber ich möchte gerne jetzt schon ein bisschen was tun, wo ich dann halt mit Chris Kaiser gesprochen habe und gesagt habe, hey, was können wir denn tun? Wir haben jetzt hier einen Podcast, lass uns drüber sprechen. Das war dann damals so der Punkt. Aber warum ich Chris Kaiser angerufen habe, das war so mein Nachhaltigkeitsbuddy, muss ich sagen. Das war damals die, ich glaube, Netflix-Dokumentation, Cospiracy heißt die. Die habe ich damals gesehen.
Danach bist du ein anderer Mensch.
Genau, das war für mich dieser Impact, wo ich gesagt habe, okay, das kann so nicht weitergehen. Da musst du jetzt auch irgendwie was tun und ich möchte irgendwas tun. Und du hast ja gesagt, okay, das war der Impact vor ein paar Jahren, wo du dann mit einer Mitarbeiterin gesprochen hast. Aber du brauchst ja auch nicht nur den Impuls und das Feuer, sondern du brauchst ja auch Informationen. Und du musst wissen, wo kann ich was machen, was gibt es Neues, vielleicht auch für Technik. Wo informierst du dich, um Neuigkeiten kennenzulernen?
Überall. Also wenn man mal angefangen hat, die Erfahrung mache ich auch bei Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb versuche ich da auch über Workshops und über Reden und über Artikel schreiben und über Podcasts, die ich machen darf, dafür zu werben. Fangt einfach mal an, ohne den allzu großen Perfektionismus. Und dann kommt es von alleine, dass ihr immer mehr in die Themen einsteigt. Also bei mir ist so, ich rieche oder die Algorithmen meiner elektronischen Geräte bringen mir natürlich die Informationen auch an und man kennt dann Autoren, man kennt Podcast-Betreiber, die finden sich ja dann und so explodiert das Wissen, das man hat. Bei mir kommt noch dazu, wir haben ja wir sind eine ganz tolle Stadt. Konstanz muss auch mit Demut sagen, dass ein Teil unseres Erfolgs sicher auch mit diesem Standort zu tun hat. Also Urlaubsdestination, Schweiz in der Nähe, 25.000 Studentinnen. Also wir haben es schon auch leicht, Umsatz zu machen. Wir haben eine Top-Lage mit dem Vogelhaus. Aber ich habe zum Beispiel auch die Nähe der Hochschule gesucht. Ich bin selber ja, komme aus der Hochschule, ich bin Lehrerin, ich habe Germanistik und Slawistik studiert. Und ich suche die Verbindung zu den Hochschulen und da machen wir auch immer wieder Projekte und da lerne ich natürlich auch laufend dazu, auch wie das wirklich von der wissenschaftlichen Seite aus zu betrachten ist. Und so ergibt sich eins zum anderen. Wenn man sich auf diesen Strahl setzt, dann wird es immer dichter und logischer und, wie ich finde, auch nicht mehr umkehrbar. Wobei, es muss einmal das Herz angesprochen worden sein. Also es geht nicht nur über, wie es der DEHOGA oft macht oder wie man oft argumentiert, Mensch, probiert es doch mal, das ist wirtschaftlich auch ganz wichtig. Ihr müsst heute ein pflanzliches Gericht mit auf die Karte nehmen. Wenn der Betreiber oder der verantwortlich ist für dieses Unternehmen, wenn der nicht innerlich diese Haltung entwickeln lernt, dann wird der 1000 Gründe finden, warum er morgen schon wieder aufhört damit oder in eine andere Richtung geht. Da gibt's ja auch immer wieder Beispiele, die einen dann sehr enttäuschen von Leuten, die da ihre Haltung wieder ändern. Und das kann nicht passieren, wenn man das einmal an sich wirklich rangelassen hat.
Eine Frage noch zu unserem ersten Thema. Thema Wirtschaftlichkeit. Also das Herz haben wir angesprochen jetzt, aber wir können auch die Zahlen ansprechen. Und bei euch ist es ja so, es rechnet sich tatsächlich. Also diese ganzen Maßnahmen, dass man mit dem Herz dahinter steht und das auch wirklich authentisch und ehrlich umsetzt, das hat dann aber später auch einen Effekt für den Geldbeutel. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie sich das auf einen Wareneinsatz auswirkt und wie im Vergleich vielleicht zu anderen steht, die es nicht tun?
Also da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich sage immer, wir sind Idealisten, aber wir sind Idealisten, die auch ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Also ich halte es für extrem wichtig, dass ein ernstzunehmendes Unternehmen eine Gewinnerzielungsabsicht hat und das auch erreicht. Also man muss, um diese Idee wirklich auch für die Zukunft festzumachen, muss sie ja auch unseren Lebensunterhalt verdienen helfen. Die Frage ist natürlich immer, wie viel ist genug? Kriegen wir den Hals voll? So. Und fürs Vogelhaus kann ich sagen, gut, Standortvorteil Konstanz, also der Süden oder unser Standort ist noch so eine Insel der Glückseligen, möchte ich sagen. Aber was ich eindeutig feststelle und immer wieder prüfe, ist, unser Wareneinsatz liegt bei 21%. Und wir haben uns vor ein paar Jahren vom DEHOGA so intensiv mal durchchecken lassen. Und die sind vom Glauben abgefallen. Die haben gesagt, also für ein Unternehmen, das 100% Bio ist, das noch einen 30%igen Anteil an Demeter-Einkauf hat, glaube 20-25%igen Anteil Bioland, also sehr hochwertige Bio-Verbandsware einkauft, ist das unglaublich. Wir sind da im untersten Level der Wareneinsatzquote. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Bio wird erst richtig teuer, wenn man auf Fleisch und Fisch geht. Also die tierlichen, die zwei Produkte, Fleisch und Fisch, sind im Bio-Bereich deutlich teurer als dieses üble Zeug aus der Massentierhaltung, sage ich jetzt mal. Und bei Gemüse und anderen Produkten fällt es nicht so ins Gewicht. Natürlich verwenden wir keine Pinienkerne, sage ich jetzt mal als plakatives Beispiel. Wir verwenden getrocknete Steinpilze, aber in kleinen Dosen und so weiter. Aber das Gros, wenn man da ein bisschen saisonal agiert, macht Bio jetzt nicht den entscheidenden Preisunterschied.
Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe dich ja kennengelernt durch den Balasch. Mhm. Und Wir können jetzt natürlich erzählen, wie es funktioniert oder dass es funktioniert, aber ihr zeigt ja auch, dass es funktioniert. Ihr habt ja regelmäßig, macht ihr Workshops, ihr beiden. Ich würde da auch einen Link in die Shownotes packen, dass jeder, der sagt, okay, ich möchte es gerne lernen, ich weiß nicht, wie es geht, ich brauche das Handwerkszeug, packen wir den Link in die Shownotes und dann könnt ihr mal schauen, wann der nächste Workshop. Habt ihr schon einen Workshop geplant
demnächst? Ja, am 3., 4. Februar nächsten Jahres.
Gut, da ist auch genug Zeit, dann sich Gedanken zu machen und dann könnt ihr dann halt nicht nur hören, dass es funktioniert, sondern auch zuschauen und selber machen, dass es funktioniert.
Mhm.
Ich würde jetzt switchen zum zweiten Thema und zwar das Thema Recruiting und Employer Branding. Finde ich ein ganz wichtiges Thema und ich glaube da auch ganz fest dran, dass das Thema einen Impact hat, also das, was du mitträgst auf das Thema Mitarbeiter, dass das einen Impact hat. Und viele von uns sind ja in der Branche geplagt davon, dass sie keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden. Und wie schaut es da bei dir aus? Macht deine Ausrichtung einen Unterschied auf die Bewerbungen, die reingehen, einmal quantitativ und qualitativ?
Also quantitativ unglaublich. Also wir haben ständig Bewerbungen, also viel zu viel, als was wir sogar überhaupt uns anschauen können. Qualitativ ist es natürlich so, dass man dann schon das Händchen braucht, die Leute rauszufischen, die jetzt nicht nur unsere Haltung toll finden, sondern halt auch erkennen, dass auch bei uns in unserem Unternehmen Tassen gespült werden müssen und Tische abgeräumt. Und dass es hart sein kann an so einem Samstag, wo bei uns keine Briefmarke mehr reinpasst, ein paar hundert Kaffees zu machen und immer noch eine schöne Latteart hinzukriegen, abends um 6:30. Weil wir haben Tagesöffnungszeiten, das ist auch sehr mitarbeiterfreundlich. Aber da die richtigen rauszufinden, ist nach wie vor eine Aufgabe. Aber was ich auf jeden Fall absolut bestätigen kann, ist, dass sich Leute bei uns en masse bewerben, weil wir natürlich auch, wir sind überregional bekannt, uns ist es gelungen, als kleines Einzelunternehmen wirklich eine Marke zu etablieren. Also ich wundere mich, wenn ich in der Norga in Hamburg bin und komme an irgendeinen Stand und da tauscht man Visitenkarten aus und dann passiert es mir ganz oft, dass jemand sagt, ach so, Vogelhaus, das kenne ich, da habe ich schon was drüber gelesen oder das habe ich schon gehört oder so. Also das lockt Mitarbeiter eindeutig an. Diese Aura, die uns auch umgibt und die wir auch natürlich jeden Tag versuchen, mit Leben zu füllen.
Und Quereinsteiger, ich meine, ihr habt eine Studentenstadt, also dort sind dann auch 25.000 Studenten, hast du, glaube ich, gesagt. Da sind ja wahrscheinlich auch viele Quereinsteiger dabei, die sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ich will jetzt hier studieren und ach, guck mal da könnte ich ja arbeiten. Wie holst du diese Quereinsteiger am besten ab, dass die dann halt, vielleicht auch wenn sie jetzt nicht so direkt committed sind mit dem Thema, dass die dann halt committed werden?
Ich möchte sagen, dass wir diese Quereinsteiger überwiegend haben, auch bei den Festangestellten. Also wir haben fast 20 Festangestellte, weil wir einfach auch die Erfahrung haben, dass jemand, der, sage ich mal, ab 20, 30 Stunden bei uns pro Woche arbeitet, eine ganz andere Routine, ein ganz anderes Verständnis hinkriegt. Aber wir legen wirklich mehr Wert auf die Persönlichkeit, als dass da ein Vorwissen da wäre, weil wir sind sehr gut drin, dieses Wissen einfach zu schulen und weiterzugeben. Da haben wir verschiedene Instrumente, wie wir das machen. Nichtsdestotrotz muss ich auch zugeben, dass auch bei uns die Fluktuation relativ hoch ist, vor allem im Aushilfebereich, weil es natürlich Gastronomie ist einfach schon auch was, wo Kräfte kostet, das gut zu machen. Da haben manche halt dann vielleicht nicht, die sehen die Leichtigkeit, ist ja ein Kompliment an uns als Gast, wie toll das bei uns ist und stellen erst fest, wenn sie auf der anderen Seite der Theke sind, dass man ganz schön was wissen können muss und auch ganz schön körperlich Durchhaltevermögen haben muss, um da Spaß zu haben. Wenn es aber gelingt, also wir haben immer wieder Teamzusammenstellungen, wo alle wissen, was sie tun, genug Routine haben, auch Ehrgeiz haben, was Gutes zu machen, dann ist so ein Knallertag, da sind am Abend alle müde, aber völlig zufrieden mit dem, wie der Tag gelaufen ist. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Gäste.
Absolut beseelt und dann hat man meistens auch Bock, mit den Leuten, mit denen man gerade so richtig im Schweiß gestanden hat, zu einer guten Party zu gehen und noch eine Kleinigkeit zu trinken.
Ja.
Also ich denke, das Gefühl, jeder, der hier zuhört, kennt dieses Gefühl. Und das macht uns einfach so besonders, das macht unseren Team-Spirit einfach so besonders, finde ich. Und für die Studenten, und ich würde eigentlich am liebsten alle Menschen, alle jungen Menschen vor allem da draußen ansprechen, weil ich finde, die Gastronomie ist natürlich anstrengend und man steht im Schweiß und man hat dann so Zeiten, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber stressig, aber ich glaube, die Gastronomie ist die beste Schule des Lebens, weil wir haben so intensiven sozialen Kontakt zu Vorgesetzten, zu Mitarbeitern, andere Kulturen, die auch mit uns zusammenarbeiten. Dann kommt das andere. Wir haben unsere Gäste, die auch unterschiedlichste Persönlichkeiten mit sich bringen. Und wir müssen auf jeden Gast irgendwie versuchen, vernünftig einzugehen. Also diese soziale Kompetenz, die wir durch unseren Job entwickeln, das zeigt uns kein Studium der Welt. Deswegen finde ich unseren Beruf so wichtig.
Ja, und ich sage auch, das ist eine Höchstleistung in dieser Sekundenschnelle. Also wir haben ja noch ein Selbstbedienungskonzept. Da kann der Kontakt extrem kurz und schnell sein mit dem Gast. Aber in ein paar Sekunden wirklich eine Beziehung herzustellen, das ist schon, also das ist eine soziale Höchstleistung oder Höchstleistung in Sozialkompetenz. Und für mich ist immer, man sieht, dass du die Branche auch wirklich gut verstehst. Für mich persönlich ist immer mein größtes Erfolgserlebnis, wenn, also vor letztes Jahr hat mir eine junge Frau, die bei uns als Studentin lange gearbeitet hat, bis hin zur Schichtleitung und wirklich einen tollen Job gemacht hat, die ist jetzt in einem guten Job in Hamburg und die hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, Martina, das wollte ich dir schon lange mal sagen, das, was ich gelernt habe, wie ein Unternehmen ticken kann und trotzdem erfolgreich sein, diese Verantwortung, die du uns immer gepredigt hast gegenüber der Gesellschaft, dass ein Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften, muss aber, weil es aus der Gesellschaft lebt, auch in die Gesellschaft was zurückgeben, das versuche ich jetzt jeden Tag in meinem neuen Job auch irgendwie hinzukriegen. Und da könnte ich hinsitzen, da kommen mir die Tränen, weil ich denke, wow, da hat man alles richtig gemacht, wenn man Leute so inspirieren konnte. Und das geht halt in der Gastro, finde ich, wirklich hervorragend.
Ich habe auch so eine ähnliche Geschichte. Ich bin damals sehr frisch von der Hotelfachschule Vihoga in Dortmund, bin ich dann zu einem Arbeitgeber gewechselt und ich war hocharrogant damals. Ich dachte, okay, du hast jetzt hier 2 Jahre studiert, du bist King of Currywurst und du bist einfach jetzt der Überflieger. Ne? Das habe ich jetzt so nicht zu mir gesagt, aber irgendwie sowas muss ich im Kopf gehabt haben. Also ich war wirklich absolut arrogant. Und dann habe ich meinen damaligen Chef kennengelernt, Herrn Thorsten Greth. Der arbeitet jetzt bei Klü und das war ein Mensch für mich, der hat mich dann so an die Hand genommen und der hat mir dann das Thema Wertschätzung mit beigebracht. Egal mit wem du sprichst, immer auf Augenhöhe. Und der hat mich halt sehr geprägt für meine Zukunft und wie ich auch auftrete, wie ich halt respektvoll, wertschätzend mit anderen Menschen umgehe, egal was ich gelernt habe. Und das war für mich so ein Mensch und den trage ich heute, 20 Jahre ist es her, trage ich immer noch bei mir im Kopf und im Herzen.
Ja, meine Lebenserfahrung, mir hat mal ein Trainer, der Boris Grundl, bei dem ich sehr viel gemacht habe, kennst bestimmt, also ein beeindruckender Mensch. Und der hat mal gesagt, das Leben ist wie ein Fußballspiel. Wenn man in der zweiten Hälfte des Lebens immer noch in die gleiche Richtung spielt wie in der ersten, hat man die Spielregeln nicht verstanden. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich eben mittlerweile meine Hauptaufgabe drin sehe, den jungen Leuten, die bei mir arbeiten, das mitzugeben, zu sagen, seht das ein, wenn ihr einen Job macht, wenn ihr einen Beruf wählt, das muss was sein, wofür ihr aufstehen könnt morgen, wofür ihr begeistert sein könnt, zu 80%. Also es gibt überall Dinge, die muss man einfach machen, ob sie Spaß machen oder nicht. Aber das muss überwiegend euer. Und dann noch diese Komponente, dass ich nicht der Nabel der Welt bin, sondern wir alle zusammen als Menschheit. Und ich möchte die Tierwelt mit einschließen, mit meiner Überzeugung. Wir müssen zusammen kooperieren. Wir müssen zusammen immer mitdenken, was bedeutet jetzt meine Handlung für den anderen. Also bei uns zum Beispiel, ich diskutiere nicht mit unserem Großhandel ständig über Preisnachlässe, sondern wir haben die Vereinbarung, die geben uns den bestmöglichen Preis und darauf vertraue ich, so lange, bis sie mir beweisen, dass das nicht stimmt. Aber ich sehe, wir haben so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und nur wenn ich denke, der muss auch überleben, dann entsteht sowas wie so ein Flow zwischen den einzelnen Beteiligten an so einem Wirtschaftssystem. Deshalb bin ich auch Gemeinwohlökonomie-Mitglied, weil da genau diese Gedanken propagiert werden. Und weil du vorher Ballasch erwähnt hast in seinem Buch Zukunftsküche, dass ich wirklich jedem, also für mich ist das eine neue Standard-Bibel, möchte ich jetzt schon fast sagen, wo von A bis Z erklärt wird, wo die Gastronomie hin muss und hin kann und wie man das am besten erreicht. Und bei ihm ist auch eins ganz wichtig, er hat so ein Smart-Konzept entwickelt, wo man sich so ein bisschen in einer Matrix orientieren kann, wo stehe ich. Und das sind eben diese sozialen, diese Beziehungen zu den anderen Beteiligten im Unternehmen sind extrem wichtig in der Bearbeitung. Und das kann ich nur unterstreichen. Ja.
Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, das hat mir mein Opa damals mitgegeben, was du zum Thema Lieferanten gesagt hast. Und das habe ich mir irgendwie, hat sich bei mir eingebrannt und so bin ich eigentlich auch immer ins Leben getreten. Also, dass ich halt so lange jemandem vertraue. Erstmal bekommt jemand einen Vertrauensvorschuss, bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Und ich habe das damals so mitgetragen und habe mir dann aber erst irgendwann, wie alt war ich? Ich glaube, ich war schon Mitte 20, Ende 20, mehr Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt wirklich so gut ist, weil ich natürlich auch negative Erfahrungen damit gemacht habe. Viele haben das dann ausgenutzt, haben mich enttäuscht und wo ich dann später gemerkt habe, okay, dem vertraust du jetzt nicht. Oder dass viele das irgendwo auch als eine gewisse Naivität wahrgenommen haben. Aber ich muss sagen, jetzt nach über 40 Jahren hat sich das für mich bewährt. Ich gehe ganz anders. Ohne Misstrauen gehe ich in ein Gespräch, in einen Kontakt, in eine Verbindung ein und habe dadurch viel mehr Raum für irgendwie den Kontaktaufbau. Und ich habe da viel mehr positive Erfahrungen mitgemacht. Und natürlich einige negative, auch im Business gab es viele, die versucht haben, mich irgendwie vor den Karren zu spannen. Aber irgendwann merke ich das auch. Und dann weiß ich aber auch, okay, mit dem brauchst du dich nicht mehr umgeben, der tut dir nicht gut. Und mit der Einstellung bin ich immer gut gefahren. Gab natürlich viel Luck, aber trotzdem, ich glaube, das ist der richtige Weg für mich gewesen. Das war der beste Tipp von meinem Opa damals.
Ja, das kann ich nur unterstreichen und diese Haltung auch gegenüber Mitarbeitern. Also ich habe jetzt eine 35-jährige Erfahrung als Arbeitgeberin und habe die eine oder andere Enttäuschung wirklich, die mir unter die Haut ging, erlebt. Aber da muss man sich immer wieder schütteln und rausholen. Und ich finde, manchmal wird Idealismus als naiv abgetan. Manchmal wird so eine Haltung des klugen Vertrauens, würde ich die mal nennen. Also man kann auch doof vertrauen, aber man kann auch klug vertrauen. Und so eine Haltung des klugen Vertrauens und so ein gewisser Idealismus ist so eine großartige Energie. Und wenn ich manchmal sehe, so Zyniker um mich rum, die alles negativ reden, die immer schon wissen, wie das schlecht ausgeht. Ich meine, da muss man so selbst sich selbst erfüllende Prophezeiungen denken. Möglicherweise provozieren die ja genau sowas. Also ich bin lieber auf der Idealistenseite und werde manchmal vielleicht als naiv abgetan, aber werde ich eigentlich gar nicht, weil durch meinen Erfolg mit dem Unternehmen und dass das einfach faktenbasiert beweisbar ist, was wir da machen, werde ich natürlich nicht dauerhaft für naiv gehalten, nur weil ich eben sehr idealistisch und mit Begeisterung nach wie vor an den Themen dran bin.
Und da muss man auch immer überlegen, wer denkt das? Was sind das für Menschen? Und meistens hat sich auch herausgestellt, dass diese Menschen, die dann von einem denken, man wäre naiv oder man könnte den oder diejenige nicht ernst nehmen, die haben meistens selbst irgendwo ihr Päckchen zu tragen und ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Weißt du, wer der beste Berater für deinen Betrieb ist? Du selbst. Du kennst deine Leute, du weißt, wie du Projekte mit deinem Team angehst und du kennst deine Prozesse in- und auswendig. Niemand weiß besser als du, was für deinen Betrieb am besten funktioniert. Aber wie bei einem guten Gericht, manchmal fehlt noch das letzte Finishing. Bei der Digitalisierung ist das digitale Know-how. Du brauchst keine Grundsatzberatung, sondern einfach nur ein wenig Unterstützung. Eine Hand, die dir die Abkürzung zeigt und die richtigen Lösungen für deine Situation aufzeigt. Denn mal ehrlich, wie oft hast du schon vor deinem Laptop gesessen und dich durch den Software-Dschungel gekämpft? Kassensystem hier, Warenwirtschaft da und jeder Anbieter sagt, hey, ich habe die beste Lösung für dich. Aber welche Lösung passt wirklich zu dir und zu deinem Betrieb, zu deiner individuellen Situation? Und genau hier kommt mein Partner Lusini Digital ins Spiel. Lusini Digital ist die Plattform für Digitalisierung in der Gastronomie. Das Besondere, die Beratung ist komplett neutral und unabhängig. Du bekommst ehrliche Empfehlungen kostenlos und persönlich. Ich nutze Lusini Digital selbst und bin auch Partner der Plattform, weil ich weiß, die Gastronomie braucht endlich eine ehrliche und neutrale Anlaufstelle. Also hol dir deinen digitalen Support. Besuche lusini-digital.com. Den Link, den findest du in den Shownotes der Folge. Und jetzt viel Spaß, es geht weiter mit Martina. Wir können jetzt rüber switchen zum dritten Thema. Und das ist für mich ein richtig spannendes Thema. Das war ein ganz toller Impuls, den du mir damals mitgegeben hast. Und ich dachte, ja, ich bin dafür. Also ich habe mir jetzt vor kurzem, da haben wir über Mindestlohn gesprochen, da habe ich mir schon eine schlechte Bewertung bei iTunes eingefangen. Und vielleicht kommen wir mit diesem Thema auch noch in die Richtung, dass ich mir eine schlechte Bewertung einfange.
Möglicherweise. Mhm.
Das ist mir aber ganz herzlich egal, weil ich finde, es ist eine tolle Maßnahme. Und genau, um das einzuleiten, wir haben ja jetzt kurz vorm Jahreswechsel und die Politik diskutiert ja über eine dauerhafte Mehrwertsteuersenkung, ist jetzt verabschiedet. Wir können uns darauf freuen und wir haben, als wir telefoniert haben, darüber gesprochen. Du hast mir den Impuls mitgegeben, hey, lass uns das doch an nachhaltige Bedingungen knüpfen. Hol uns zu deinen Gedanken ab.
Ja, also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir, jeder Mensch für sich, versuchen soll, eine Transformation durchzumachen, um diese großen Krisen, vor denen wir einfach stehen, Klimakrise, Biodiversitätskrise nenne ich jetzt mal als die zwei wichtigsten, um die in den Griff zu kriegen. Aber der größte Hebel und die größte Stellschraube kommt eigentlich, indem strukturelle Veränderungen passieren. Also wo werden Steuergelder verwendet, um Dinge zu subventionieren? Und wir haben jetzt hier bei der Mehrwertsteuer für die Gastro auf die Senkung auf 7%, muss man sich natürlich letztlich sagen, das muss finanziert werden aus Steuergeldern. Also wenn ich es richtig gehört habe, dann fehlen jetzt dem Staat dadurch 5 bis 8 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr. Und da denke ich, es ist eine vertane Chance, wenn man jetzt wie eine Gießkanne diese Steuersenkung über alle Betriebe ausgießt, ob sie sie brauchen oder nicht zum einen und ob sie aus meiner Sicht wirklich zukunftsfähig damit umgehen. Also wofür wird denn dieser Mehrgewinn, der da jetzt erzielt wird, verwendet? Wird er verwendet wirklich zur Existenzsicherung, also den Betrieben sei das herzlich gegönnt? Oder wird es verwendet, damit der Chef nochmal einen zweiten Sportwagen sich anschaffen kann? Oder wird es verwendet, die Mitarbeiter besser zu bezahlen? Wird es verwendet, irgendeinen Beitrag zu leisten, um die Welt besser zu machen oder den großen Krisen zu begegnen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass man möglicherweise diese Mehrwertsteuer Senkung Betrieben vorbehalten sollte, die einen gewissen Anteil an Bio haben, die einen gewissen Anteil an pflanzlichen Gerichten bieten. Und zwar, weil beides wissenschaftlich, das ist nicht eine Marotte von so ein paar splinigen Veganern, die gibt's auch, aber alle Wissenschaftler der Welt sagen, ein Drittel unserer Probleme kommt aus der Ernährung. Und aus diesem ein Drittel der Probleme sind 70-80% durch diese völlig überbordende Verwendung und Verschwendung von tierlichen Produkten sich ergeben. Und dann agrarindustrielle Landwirtschaft, auch einheitliche Meinung der Wissenschaft. Wir brauchen natürlich hohe Ernteerträge, aber wenn wir dadurch in Kauf nehmen, dass die Böden unfruchtbar werden, dann nützen uns die hohen Ernteerträge nichts. Wir müssen einen Weg finden, ausreichende Ernteerträge zu kriegen, um gleichzeitig die Böden fruchtbar zu erhalten, dass das auch noch für künftige Generationen gilt, dass die sich ernähren können. Und wenn ich diesen Hintergrund hernehme, dann wäre es doch geradezu natürlich, dass ich sage, Unternehmen, die da Arbeit und Geld in die Hand nehmen, um sich auf diesen Weg zu begeben, die unterstütze ich mit einer geringen Mehrwertsteuer. Und Unternehmen, die das nicht machen, die haben den vollen Mehrwertsteuersatz. Ich habe dem Dehoga-Vertreter bei uns das vorgeschlagen. Der hat mich sofort für völlig verrückt erklärt. Ich kann es nicht verstehen, weil es gibt ja Subventionen in so vielen Bereichen, die an Bedingungen gekoppelt sind. Also könnte man das meines Erachtens auch hier so machen.
Und jeder, der jetzt hier zuhört und sich Gedanken macht, das ist ja auch nicht anklagend gemeint von uns, sondern einfach mal nur, sich Gedanken darüber zu machen. Und jeder zieht sich einfach den Schuh jetzt auch selber an, wenn er sich überlegt, okay, kaufe ich mir jetzt einen neuen Sportwagen dadurch oder bezahle ich meine Mitarbeiter besser? Und ganz interessant fände ich mal, dass sich jeder die Frage stellt, der jetzt hier zuhört, wenn das nächstes Jahr kommt, habe ich mir denn schon Gedanken gemacht, wo ich das Geld rein investiere? Was mache ich mit diesem Geld, was dann mehr zur Verfügung steht von einem Tag auf den anderen? Und diese Frage finde ich mal ganz spannend. Meldet euch gerne bei mir, würde mich wirklich interessieren. Aber grundsätzlich die Sache, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt?
Mhm.
Genau.
Und klar, ich muss nochmal sagen, ich war die Tage jetzt in Frankfurt auf einer sehr interessanten Veranstaltung, dem Futura-Kongress. Und da hat unter anderem auch Hanni Rützler gesprochen. Dann war Balasch, hat einen tollen Vortrag gehalten. Und ich habe da viele engagierte Gastronominnen kennengelernt. Und da musste ich natürlich hören, dass in Frankfurt der Umsatz weiter stagniert in der Gastronomie. Da komme ich natürlich aus einer ganz anderen Ecke in Konstanz. Aber nichtdestotrotz bin ich der Meinung, wir können vorangehen in der Gastronomie, wenn wir uns wahrnehmen selber. Also für mich ist jetzt bei der Ernährungstransformation, die anstünde oder ansteht, um die Welt zu retten, sage ich mal. Weil wir werden die Klimaziele nicht erreichen, allein mit Ernährungstransformation, aber ohne Ernährungstransformation werden wir sie auf keinen Fall erreichen. Und da erkenne ich uns als Gastronominnen als die zentrale Stellschraube, wo wir den Gästen klar machen können, wie lecker ein zukunftsfähiges Essen sein kann. Und da gehen doch die Leute inspiriert nach Hause. Bei uns fragen viele nach Rezepten, die wir jederzeit rausgeben, die darf man sich abfotografieren, weil es ist unser Interesse, dass diese Idee einer überwiegend pflanzlichen Ernährung sich in den Köpfen als etwas ganz Normales und Leckeres und etwas, was nichts mit Verzicht zu tun hat, festsetzt. Und da wäre ja ein großes Problem auch unserer Gesundheit gelöst. Es gibt so viele Aspekte, die für eine sehr stark pflanzenbetonte Ernährung sprechen. Das sprengt denn, da müssen wir eine eigene Sendung drüber machen, um die mal alle aufzuzählen.
Nachdem wir telefoniert haben, ich war in Norwegen unterwegs, ich hatte sehr viel Zeit, ich habe auch sehr viel mit ChatGPT und Co. gesprochen, Norwegisch gelernt und ja, viel gemacht und natürlich auch über unser Telefongespräch nachgedacht. Und da habe ich überlegt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann oder für jede Gastronomie ein passendes Paket, um dann die Mehrwertsteuerreduzierung in Anspruch zu nehmen. Aber man könnte ja auch verschiedene Pakete schaffen. Und da sucht sich dann jeder Gastronom, sucht sich das passende Paket raus. Ob es jetzt darum geht, dass ich meine Speisekarte umgestalte und dort viele vegane oder vegetarische Optionen reinpacke. Das zweite Paket, dass ich halt den Bio-Faktor erhöhe. Oder das dritte Paket, auch ein wichtiges Thema, dass ich einfach meine Speisereste, unsere Branche ist für 40% der Speisereste-Produktion verantwortlich, dass ich einfach nachweislich Maßnahmen ergreife, um meine Speisereste zu reduzieren. Und das kann ich ja auch so meinen Gästen nach außen tragen als drittes Paket. Und jetzt noch das letzte Paket oder ein letztes Paket, was mir noch eingefallen ist. Wir machen einfach Maßnahmen, um unseren Mitarbeitern den Job einfach besser zu gestalten. Ob es jetzt bessere Arbeitsmittel sind, ob es besserer Lohn ist oder vielleicht auch andere bessere Rahmenbedingungen. Paket 4 und ich suche mir was raus, mache meinen Betrieb auf jeden Fall, stelle ich solider auf und kann dann die Mehrwertsteuersenkung in Anspruch nehmen.
Mhm. Da habe ich auch jetzt in Frankfurt was Interessantes erfahren. Die Kolleginnen dort haben in 3 Gastronomien Klimabilanzen erstellen lassen. Also das haben die finanziert über einen Pool und haben eine gemeinnützige Organisation genommen, die das eben aus deutlich günstiger macht, als wenn man da so ein richtiges Bilanzierungsunternehmen beauftragt. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, ist dabei rausgekommen. Punkt 1, ein Riesenhebel ist, mit dem man die Klimabilanz schon mal ganz drastisch auf Vordermann bringt, statt konventionellem Strom Ökostrom nehmen. Und das ist mit einem Telefonat erledigt, kostet was, kostet aber nicht so viel, wie man immer denkt. Also ich habe den besten Ökostrom der Stadtwerke Konstanz und habe von der DEHOGA gesagt bekommen, du bist im absoluten Durchschnittslevel von deinen Stromkosten. So, Punkt 1. Punkt 2, was alle sehr erstaunt hat, mich überhaupt nicht, weil ich das jahrelang messen lasse. Der größte Hebel einer Gastronomie zusammen mit ihrem Energiepool ist die Speisekarte. Was für Lebensmittel biete ich an? Und der dritte Punkt, den du auch angesprochen hast, ist natürlich Zero Waste. Also wie verhindere ich es, dass ich so viel wegschmeiße von wertvollen Zutaten? Und auch das können wir im Vogelhaus, haben ein System entwickelt, darf mich jeder gerne anrufen und fragen, erkläre ich das näher, das würde ja hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Wir haben höchstens mal, wenn First in, First out missachtet wird aus Stress oder Ignoranz oder was auch immer, dann haben wir mal was, was wir wegwerfen müssen. Ansonsten nichts. Das ergibt sich, also haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen und haben quasi schon sehr, sehr lange haben wir Zero Waste, was Lebensmittelverschwendung angeht. Und dann hat man natürlich auch einen Wareneinsatz von 21%, wie wenn man einen Teil davon wegwirft. Ein Gedanke noch, der jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber Balasch geht in seinem Buch da auch ausführlich drauf ein und wie ich finde, muss man das auch machen. Vegetarisch ist eine Mogelpackung. Also vegetarisch gibt's eigentlich nicht, weil wenn du Milch und Eier produzierst, produzierst du automatisch Fleisch mit dazu, weil ohne Kuh, ohne Kalb gibt's keine Milch und Eier gibt's auch nur mit Hühnern. Und von daher, Demeter geht davon aus, dass für jeden Liter Milch automatisch 30 Gramm Fleisch produziert wird, weil die Milchkuh wird eben auch irgendwann geschlachtet. Das ist der eine Aspekt. Und von der Klimaberechnung her sind Butter, Milch mit die größten CO2-Produzenten, die man sich vorstellen kann. Und ich sage zum Beispiel, Butter kann man in der Gastronomie, ohne dass der Gast das Geringste davon merkt, durch eine gute pflanzliche Butter ersetzen. Also das sind so erste Stellschrauben, wie wir es ja auch im Workshop dann empfehlen, wie man anfängt, seine Küche in eine klimafreundliche Küche zu verwandeln. Nimm als erstes Zutaten, die man eins zu eins austauscht, tierlich gegen pflanzlich, und dadurch machst du schon einen gewaltigen Schritt bei deiner Klimabilanz voran und im Tierschutz natürlich auch.
Und das waren jetzt ein, zwei Maßnahmen. Und stell dir vor, ich denke, das ist nochmal ein schöner Hinweis für den Workshop. Du nimmst dann aus diesem Workshop 10, 15 Hinweise mit in Betrieb, gehst dann an deine Speisekarte und dann kannst du schon was verändern. Und du kannst dir vor Ort auch anschauen, wie das funktioniert mit Zero Waste. Wie klappt das eigentlich, wenn man nichts wegschmeißt? Also deswegen würde ich sagen, schaut euch das mit dem Workshop einmal an, dass ihr das auch selbst einmal erfahren könnt. Und wir haben, ich denke, keine schlechten Bewertungen hier heute erzeugt. Wir haben, glaube ich, eine ganz tolle Podcast-Folge gehabt. Wir haben ein ganz tolles Gespräch gehabt. Also für mich war es ein ganz toller Start in den Tag mit dir. Und ich hoffe für euch da draußen auch. Und du bist mein Gast, liebe Martina. Und mein Gast im Küchenhelden-Podcast darf sich immer oder hat immer die Möglichkeit, sich von den Hörern und Hörerinnen zu verabschieden. Ich würde mich an dieser Stelle schon mal ausklinken. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal dann auch persönlich kennenlernen. Und jetzt, hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich verabschiede mich, macht es gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, schön, dass ich das Schlusswort haben darf. Einmal, Markus, habe ich jetzt in unserem Gespräch nochmal festgestellt, was für ein... Also du berührst mich mit deiner Ehrlichkeit und mit deinem Engagement. Also das kommt wirklich echt rüber. Und solche Menschen braucht man. Ich glaube, das ist immer Teil des Erfolgs. Ich bemühe mich auch um Authentizität. Und so mein Schlusswort habe ich, das ist ein Satz von Balasch, den der sich ausgedacht hat als Mantra, was wir in die Welt rauslassen wollen. Gastronomie entscheidet, was die Zukunft ist, und spielt ruhig mit dem Ist, einmal mit einem S und einmal mit zwei S. Und dann wisst ihr, wie wichtig die Gastronomie ist für das große Zukunftsabenteuer, das wir eigentlich jeden Tag starten sollten. Vielen Dank, Markus. War ein tolles Gespräch.